Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen dürfen heute Morgen und über einen Bibeltext nachsinnen dürfen. Schau auf Jesus ist das Thema. Es hat sich so ergeben, dass in dieser Konferenz wir uns dem Alter nachsortieren. Matthias hatte die erste Botschaft, ich die zweite. Ja, nach mir ist Andreas dran und ganz zum Ende Jungspund Stephanus. Ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Es war nicht unsere ursprüngliche Absicht, das so zu organisieren. Aber jetzt hat es sich so aufgetan. Schau auf Jesus. Weshalb ist das so bedeutsam und was meinen wir damit? Ich will versuchen, das in einem Bild zu illustrieren. Das ist ein Schnappschuss, muss ich sagen. Das haben wir so nicht organisiert. Meine Tochter war da wachen Auges unterwegs. Sie hat folgendes Foto geschossen. Also wir haben irgendwo Urlaub gemacht. Mein Sohnemann, damals 2 Jahre alt, der Zweijährige, machen ja Dinge nach, ohne dass sie verstehen, was sie da tun. Also, ja, dieser Bierwagen, der passt nicht so gut, aber ist halt kein gestelltes Foto. Er schaut auf mich und ahmt einfach nach. Und ich dachte, was für ein treffendes Bild, wenn wir über unser Motto hier nachdenken. Ich möchte uns einen Text in Erinnerung rufen, den wir in Markus 1 finden. Es ist ein sehr bekannter Text und doch hat er mich wieder sehr herausgefordert. Überhaupt predige ich sehr gerne über Jesus und lese sehr gerne die Evangelien, weil es mich immer wieder neu packt, wie Jesus gewirkt hat. Wir lesen in Markus 1 ab Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, wir sind noch im Prolog unterwegs, das heißt, so die Eröffnung des Buches. Und jetzt beginnt der Übergang. Jesus sprach davon, das Reich Gottes ist da. Es beginnt mit dem Kommen seiner Person. Wie setzt er es konkret um? Er predigt die Botschaft des Evangeliums oder das Evangelium vom Reich Gottes, das ist Kopf wie gesprungen, ist an der Stelle austauschbar. Und jetzt ist es spannend, darüber nachzudenken, Jesus, du für dich beginnst mit dem Reich Gottes auf der Welt. Wie machst du das? Und die Frage bekommen wir in den nächsten Versen beantwortet. Ich lese aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. Das ist der Text, auf den wir uns heute konzentrieren möchten. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Kennen wir. Also wenn man zur Kinderstunde gegangen ist, vor Jahren mal, die Geschichte habt ihr gehört. Ja, man fragt sich überhaupt, wieso wird dieser Text noch gelesen? Ja. Also das ist ja nun wirklich bekannt und schön, wenn du ihn kennst. Ja, das ist eine gute Sache. Es lohnt sich trotzdem innezuhalten und darüber nachzudenken. Schau auf Jesus in der täglichen Nachfolge. Wie hat er es angestellt? Was legt er seinen Nachfolgern nahe? Hier möchte ich ein paar Gedanken für uns ableiten in der Hoffnung, dass es uns gelingt, sie mitzunehmen in den Alltag und uns daran zu orientieren. Beginnen wir ganz schlicht. Mir fällt auf, schau auf Jesus in der täglichen Nachfolge. Als erstes lerne ich hier, Jesu Nachfolge führt zu Menschen. Würdest du sagen, na, das ist ja logisch. Also, dass es nicht um Meerschweinchen geht, haben wir uns schon gedacht. Ja. Aber wenn ich so kurz innehalte und drüber nachdenke, es beginnt ja mit dieser Aussage, als er aber am Galiläischen Meer entlang ging. Ja, das Galiläische Meer, das war der See Genezareth, also Meer ist hier ein bisschen groß aufgetragen, aber es hieß halt so. Ja. Wenn dort steht, Jesus geht am Meer entlang, dann geht er dahin, wo die Leute sind. Von Josephus Flavius wissen wir, dass am Galiläischen Meer, an diesem Galiläischen Streifen, bis zu 300 Boote lagen, von denen aus Fischer losfuhren. Das heißt, wenn Jesus dorthin geht, dann geht er genau dahin, wo die Menschen sind, die er treffen will. Und das finde ich bezeichnend. Das Reich Gottes beginnt für Jesus damit, dass er auf Menschen zugeht. Und wer Maß nimmt an der Art und Weise, wie Jesus auf dieser Welt unterwegs war, der wird nicht umhinkommen, sich Menschen zuzuwenden. Auch für Jesus war das nicht selbstverständlich. Wenn wir in die damalige Kultur hineinschauen, dann wird deutlich, das war durchaus nicht der Regelfall für Leute, die als Rabbinen unterwegs waren. Wir lernen zum Beispiel von einem seiner Vorgänger, von Johannes dem Täufer. Der war draußen am Jordan oder in der Wüste. Und die Leute, die etwas von Johannes wollten, die mussten rauskommen. Zu Johannes mussten sie gehen. Andere jüdische Lehrer machten es genauso. Wir wissen von einem Bannus, das war der Lehrer des berühmten Josephus Flavius. Der ging nie zu seinen Schülern. Die Schüler kamen zu ihm. Wenn man was von dem wollte, musste man zu diesem Lehrer gehen. Das war normal. Wir wissen von Qumran, der Siedlung. Ja. Weg von den Menschen, irgendwo in der Wüste eine neue Siedlung gebaut und dort wollten sie leben. Und wer sich diesen Menschen anschließen wollte, der musste rausgehen zu den Menschen hin, zu dieser Siedlung. Auch die pharisäischen Rabbinen, sie ließen ihre Schüler bei sich anmelden. Es wurden Vorstellungsgespräche geführt. Das war bei Jesus anders. Jesus bricht auf, er geht an das Meer, wo die Leute sind. Und er erfüllt damit auch die Aussage aus dem Alten Testament, wo es von Gott heißt, Hesekiel 34, Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen. Und es ist offensichtlich, Jesus zieht es zu den Menschen. Und wer Maß nehmen möchte an seinem Dienst, an Jesu Dienst, dem müssen Menschen wichtig sein. Und hier will ich kurz innehalten und mal einen kleinen Moment drüber nachdenken, was das bedeutet. Vor Jahren las ich mal eine Geschichte, die mir hier eingefallen ist, als ich diesen Text für mich nochmal so betrachtet habe. Als ich die Geschichte gelesen habe, musste ich in zweifacher Hinsicht lachen. Zum einen musste ich lachen, weil ich die Geschichte lustig fand. Zum anderen, dass ich sie in einem theologischen Buch fand. Das habe ich nicht erwartet. Mir fiel auf, ich weiß gar nicht mehr, in welchem theologischen Buch ich das gelesen habe, aber die Geschichte kenne ich noch. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Ich habe viele Bücher gelesen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Das ist halt so. Also, einem Mann geht es ziemlich schlecht. Er hat Fieber und Gliederschmerzen und er schleift sich zum Arzt. Und der Arzt untersucht ihn und stellt fest, dieser Mann ist wirklich schwer krank. Überlegt, wie er ihm die Diagnose, also das Ergebnis der Untersuchung, nun mitteilen soll, druckst ein bisschen hin und her und dann haut er es einfach raus und der Arzt sagt, Herr, sowieso, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben Tollwut. Und der Mann schaut den Arzt an, springt auf, rennt an den Tisch des Arztes, setzt sich hin und beginnt fieberhaft zu schreiben. Der Arzt weiß das nicht so ganz einzuordnen. Und er versucht, dem Mann Mut zu machen. Ich kann Ihnen helfen. Sie müssen jetzt nicht resignieren. Aber der Mann schreibt fieberhaft weiter. Und in der Annahme, dass er sein Testament nun schreiben würde, sagt der Arzt, hören Sie, in dieser Zeit heute kann man Tollwut heilen. Wir haben gute Medikamente, die ich Ihnen geben kann und Sie werden Hilfe erfahren. Sie müssen nicht verzweifeln. Und der Mann hebt nur kurz seinen Blick von dem Blatt, auf dem er schreibt und sagt zum Arzt, ja, das weiß ich. Ich mache mir vorher nur eine Liste der Leute, die ich vorher noch beißen will. Ja. Da habe ich auch gedacht, genauso läuft's. Genauso läuft's. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann wird es nicht ausbleiben, dass andere an mir schuldig werden. Dass es Menschen gibt, die auf meiner Seele herumtrampeln. Und ich sage es mal ganz unverblümt, mit Menschen zusammen zu sein, ist anstrengend. Ist anstrengend. Ich fand das so bezeichnend an einer Freizeit, ich glaube, das war letztes Jahr. Am letzten Abend sitzt man so zusammen und tauscht ein wenig aus. Wie war die Freizeit? Wo hat der Herr dich berührt in besonderer Weise? Und da sagte eine Frau einen Satz, der hängt mir noch so nach. Sie sagte, war eine schöne Freizeit, ich habe hier Luft holen können, ich kriege das nur noch so sinngemäß hin. Und dann kam ein Satz, den habe ich noch Wort für Wort vor Augen. Dass sie sagte, ich habe wieder Mut. Ich fahre jetzt nach Hause in mein Haifischbecken und werde wieder in den Alltag starten. Habe ich gedacht, ja, genauso läuft's. Genauso läuft's. Wo Menschen sind, ist es schwierig. Wir reiben uns aneinander, weil wir alle mehr oder minder komische Vögel sind. Es gibt so ein wunderbares Buch von John Ortberg. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja. Und da ist viel Weisheit in diesem Buch zu finden. Jesus macht sich auf und geht zu diesen Menschen, die so schwierig sind. Das beeindruckt mich. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann fällt auf, das war keineswegs nur harmonisch mit den Menschen, mit denen er zusammen war. Beginnen wir erstmal bei seinen Freunden, bei seinen Jüngern. Da fallen Sätze wie, ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen. Oder Sätze wie, versteht ihr denn nicht? Versteht ihr nicht? Wie lange muss ich euch ertragen? Das sind so Sätze, die Jesus zu seinen Jüngern sagt. Oder hinter mich, du Satan, du fragst nicht, was göttlich ist. Bei seinen Jüngern, die ihm nachfolgen, da erleben wir Intriganz, Verrat, Verleugnung, ganz zu schweigen von den Gegnern Jesu. Da wird mit harten Bandagen gekämpft, da sind Menschen, die wollen Jesus niederhalten und widerstreben ihm und wollen ihn töten. So, das ist das Publikum, zu dem Jesus geht. Mir fällt aber auf, wer Maß nimmt an Jesu Wirken, den zieht es zu den Menschen bei all den Schwierigkeiten, die da sind im ganz normalen Leben. Ich habe schon gesagt, ich gehöre zu den Älteren, die Jungspunde predigen nachher. Ja. Und mir fällt auf, ich darf seit über 20 Jahren schon in der Gemeindeleitung mitarbeiten. Was soll ich euch sagen? Was habe ich mich an Menschen gerieben in den letzten 20 Jahren? Kennst du das? Was habe ich mich gerieben an Menschen? Manchmal war ich Teil der Lösung und manchmal war ich auch Teil des Problems. Aber wer sich auf Menschen einlässt, der wird genau dies erleben. Es reibt. Es ist schwierig. Und leider gibt es viele Menschen, die das sich nicht mehr antun wollen. Man bleibt zu Hause. Es wäre doch viel leichter, abends vorm Fernseher zu sitzen. Der beklagt sich ja nicht. Und wenn mir danach ist, nach einer frommen Phase, dann gucke ich mir eine Botschaft auf YouTube an, gibt es ja genug von. Ich lebe meinen Glauben so für mich und begegne niemandem mehr. Jesus war da gänzlich anders. Er wusste, dass es nicht gut ausgehen wird, wenn er sich auf Menschen einlässt. Und doch geht er dorthin. Aufsehen auf Jesus meint, ich gehe dorthin, wo die Menschen sind, denen Gott begegnen möchte. Das hat er uns vorgelebt. Jesu Nachfolge führt zu Menschen und da leben wir in einer merkwürdigen Zeit. Ja, wir haben über Facebook virtuelle Freunde, die muss ich gar nicht treffen. Da denke ich, wie komisch ist das? Ja, also ich kann Menschen treffen, ohne ihnen zu begegnen. Das ist eigentümlich. Der Satz an sich ist schon widersprüchlich. Geht. Ja, und das junge Volk hier, die jüngeren Semester, über Social Media haltet ihr Kontakt zueinander. Das will ich jetzt gar nicht negativ darstellen. Ich will nur sagen, es ist eigentümlich. Da, wo wir aufhören, Menschen direkt zu begegnen, vernachlässigen wir einen Wesenszug, der Jesus so eigen war. Er ging dahin, wo Menschen sind. Er ließ sich auf eine ganz verbindliche Gemeinschaft mit Menschen ein. Und es ist spannend, in diesem Text darüber nachzudenken, ja, was waren das denn für Menschen, mit denen Jesus sich eingelassen hat? Da fällt erstmal auf, er wendet sich den Armen zu. Also er tut genau das, was er später sagen wird in Markus 2, Vers 17. Jesus spricht zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus geht zu den Menschen, die seiner bedürfen. Es handelt sich aber um die schlichten Leute aus dem damaligen Volk. Er holt sie weder aus den Schulen noch von den Universitäten oder den höheren Lehranstalten. Er fischt nicht in dem Teich der Geistlichkeit oder der Aristokraten in der damaligen Zeit, weder besonders gebildete noch besonders reiche Leute. Er geht zu denen, auf die man nicht viel gab. Die Galiläer zum einen, Wir wissen von 11 seiner 12 Jünger, dass sie aus Galiläa kamen. Das überrascht schon, das war so ein eigener Landstrich mit einer eigenen Prägung, nicht mehr ganz rein rassig jüdisch, müsste man sagen. Ja, und sie sprachen eigentümlichen Dialekt. Soweit wir wissen, die Leute aus Galiläa verschlucken die Gutturallaute. Also wir würden heute sagen, das waren die Berliner der damaligen Zeit. Ja. Das kümmert mich ja nicht. Ja. So der Galiläer, das fällt auf, wenn Petrus am Ende am Feuer sitzt, ja, und einer kommt und sagt, du bist doch auch einer von denen. Und dann rechtfertigt er sich mit vielen Worten, dass er nicht zu Jesus gehört. Das glaubt ihm kein Mensch. Mit jedem Wort, das er spricht, verrät er sich noch mehr. Wäre der still gewesen, wäre der vielleicht durchgekommen. Aber sein Dialekt macht schon klar, du kommst da aus der Dorfecke, aus der Provinz, aus Galiläa. Ja. Zu den Menschen geht Jesus aber hin und das finde ich so beeindruckend. Ein Mann, also nein, nicht ein Mann, den kennen wir, nein, nicht persönlich, aber Abraham Lincoln, der soll diesen tollen Satz gesagt haben, Gott muss die einfachen Menschen besonders lieb haben. Er hat so viele von ihnen erschaffen. Da hat die auch, ja, da liegt viel Wahrheit drin. Und genau diesen Menschen wendet sich Jesus zu. Es macht deutlich, dass Jesus nicht auf unsere Fähigkeit, nicht auf unser Potenzial angewiesen ist. Er will uns begegnen aus einem anderen Grund, weshalb, da kommen wir gleich noch drauf. Das fällt auf. Zum anderen fällt mir auf, Jesus wendet sich sehr unterschiedlichen Personen zu. Immer wenn wir die Jüngerlisten betrachten, dann wird schon deutlich, das war ein ganz bunt gemischter Haufe. Aber allein in diesem Text finden wir schon mehrere Hinweise auf Besonderheiten der Jünger. Uns wird von dem ersten Jüngerpaar genannt, von dem der Text hier redet, von Simon und Andreas, die ihre Netze ins Meer warfen. Nun, im Deutschen kommt das nicht so durch. Im Griechischen steht hier ein besonderes Wort für Netz. Es war das Rundnetz. Man fischte mit dem Rundnetz nicht vom Boot aus. Man stieg ins Wasser, ungefähr hüfttief, ja, und dann erstarrte man im Wasser. Nicht wegen der Kälte, sondern man durfte sich nicht bewegen. Man wartete, bis so ein Fischzug vorbeikam. Ja. Das Netz lag auf dem Rücken. Es durfte auch nicht das Wasser berühren, sonst, wenn es geplattert hätte, das hätte ja die Fische verjagt. Ja. Und dann stand der Fischer nun regungslos, bis ein Fischwarm in seiner Nähe war. Und dann musste er mit viel Geschick, also diesen Wurf musste man lange üben als Fischer, mit viel Geschick und viel Kraft musste er das Netz über die Schulter, fast wie so ein Baseballschläger, das Netz werfen, dass es blitzschnell aufs Wasser fällt, sich während des Fluges ausbreitet und schnell nach unten sinkt, dass die Fische nicht mehr abhauen können. Das musste blitzschnell gehen. Jemand, der so fischt, der braucht viel Geschick, der braucht viel Kraft. Das passt zu Petrus. Ja, so wie er uns später dargestellt wird. Wenn ihn jemand ärgert, ja, erstmal draufhauen, dann gucken, wen man getroffen hat. Ja, und Jesus sagt, ist kein guter Weg. Ja. Also jemand mit viel Geschick, mit viel Kraft. Uns werden dann die anderen zwei Brüder genannt, die sitzen da und flicken ihre Netze. Ja, das war eine andere Art zu fischen, das waren Schleppnetze. Das heißt, bei Nacht fuhr man raus und warf die aus und zog die hinterm Boot her. Ja. Um so fischen zu können, dafür braucht man viel viel taktisches Denken. Wo könnten die Fische heute Nacht sein? Ja. Von wo kommt der Wind? Wie ist die Strömung gewesen? Man sieht die Fische ja nicht. Ja. Man fährt mit dem Boot einfach da lang, wo man die Fische vermutet. Also denken wie ein Fisch, das hilft scheinbar, ja, dem Fischer damals. Er zog das Netz her. Und dieses Flicken und Vorbereiten der Netze, das bedurfte ganz, ganz viel Geduld. Und wir hören auch schon draus, die waren etwas wohlhabender. Mit Boot, mit Tagelöhnern, vielleicht sogar mehrere Boote. Und auch da merken wir, die Söhne des Zebedäus sind eine eigene Hausnummer. Die bringen eine andere Prägung mit. Ein paar Kapitel später erleben wir sie wieder. Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, in Markus 10. Ja, dort wird der Menschensohn ausgeliefert werden. Er wird leiden und sterben und wieder auferstehen müssen. Und die Jünger verstehen es nicht. Nur zwei reagieren sofort. Welche zwei? Die Söhne des Zebedäus. Die kommen sofort und lassen nichts anbrennen. Na Jesus, wenn du jetzt stirbst und auferstehst, dann wollen wir, bevor das losgeht, noch eine Sache klar machen. Nämlich, wenn du in deinem Reich bist, wir würden gerne rechts und links von dir sitzen. Also wir hätten gerne die Chefstühle dann am Ende. Da merkte man schon, wie unterschiedlich die geprägt waren. Und auch das macht mich wieder total froh, weil es mir beibringt, Jesus braucht nicht so den Standardmenschen. Ja, was weiß ich, die Tochter aus gläubigem Haus spielt Klavier, macht Kinderstunde. Ja, so, das ist so ein Klischee. Ja, das könnte ich verschiedene Typen so organisieren. Wenn Jesus auf Menschen zugeht, dann ruft er Menschen ganz normal Sterbliche, wie du und ich es sind. Und wenn ich das hier jetzt so sage heute Morgen, dann will ich damit auch deutlich machen, Jesus ruft dich und mich und will uns brauchen. Mit all den Besonderheiten und Eigenarten, die wir so mitbringen. Als nächstes fällt mir auf, er sucht Menschen, die seine Person lieben. Er stellt sich selbst in den Vordergrund. Ja, ich habe überlegt, wie sähe das heute aus? Oder wenn man sich in Brake bewirbt, ja, wie sieht das aus? Müsst ihr den Rudolf nachher mal fragen, der weiß, wie das geht. Ja, aber wir haben ein Glaubensbekenntnis, dem man zustimmen sollte, wenn man hier in Brake seine Ausbildung macht. Die Mitarbeiter müssen das sogar tun. Jesus ist da anders. Er kommt nicht und sagt, hier, lest mal meine Theologie und schaut, ob ihr damit übereinstimmt. Oder denkt mal meine Theorien durch zur Veränderung in Israel. Wenn ihr mit meinen ethischen Vorgaben übereinstimmt, dann könnten wir überlegen, ob wir nicht zusammenkommen können. So geht Jesus nicht vor. Er sagt, folge mir nach. Er steht im Zentrum und im Vordergrund. Und das finde ich beeindruckend. Es gibt einen Unterschied zwischen Bewundern und Lieben. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Wenn wir jemanden bewundern, dann wissen wir, weshalb wir ihn bewundern. Ja, was weiß ich. Ich bewundere Andreas, weil er so schön Panflöte spielt. Und ich bewundere jemand anders, weil der so lange Füße hat. Oder es gibt immer einen Grund, weshalb wir Leute bewundern. Wenn es darum geht, dass wir Menschen lieben, dafür gibt es keinen Grund. Da geht es nur um die Person. Ich liebe meine Frau nicht, weil sie so schön singt. Ich freue mich, dass sie schön singt. Aber deshalb liebe ich sie nicht. Ich liebe sie, weil sie die ist, die sie ist. Die Person steht im Vordergrund. Und Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Er stellt seine Person in den Vordergrund. Menschen, die seine Person lieben. Und mir fällt auch auf, Jesus begegnet Menschen im Arbeitsalltag. Ganz schlicht. Das finde ich auch irgendwie toll. Ja. Er sucht Menschen, die ihm nachfolgen und wo geht er hin? Zur Arbeit. Zur Arbeit. Eines der Lieblingsthemen oder Fragestellungen unserer Schüler ist, wie wird Gott mich führen? Wo erfahre ich den Willen Gottes? Und liebe Schüler, ich muss euch was sagen, wenn ihr mich fragt, wo erfahre ich den Willen Gottes, dann ist meine Empfehlung, geh Rasen mähen. Oder geh hoch in die Bibliothek und schreib deine nächste Ausarbeitung weiter. Ja. Lies die Pflichtliteratur. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass ich ihm eine besondere Bühne baue, dass er mir begegnen kann. Das lerne ich hier in diesem Text. Der eine fischt, der andere fliegt die Netze. Den begegnet Jesus. Er sucht Menschen, die im ganz normalen Arbeitsalltag ihren Mann und ihre Frau stehen. Das ist das Material, mit dem er arbeitet, wenn er Reich Gottes beginnt. Und was mich so freut an diesem Gedanken ist, Jesus erreicht Menschen nicht nur im Gotteshaus, nicht nur im Verborgenen, sondern im ganz normalen Alltag. Und in einem Kommentar las ich diesen schönen Satz, wer in einer gotterfüllten Welt lebt, kann Gott nicht ausweichen. Wer in einer gotterfüllten Welt lebt, kann Gott nicht ausweichen. Gott ist bei dir zu Hause im Betrieb genauso präsent wie hier in Brake. Der Gedanke ist bedeutsam. Es überrascht nicht, dass wir in Kolosser 3, Vers 17 lesen, alles, was ihr tut, sollen wir zur Ehre Jesu tun. Alles. Rasenmähen, da sind wir wieder beim Thema. Er sucht die Menschen, die sich darin bewährt haben und begegnet ihnen im Arbeitsalltag. Zweiten Gedanken. Jesu Nachfolge impliziert eine Aufgabe. Wenn wir Johannes 1 ab Vers 35 lesen, dann stellen wir fest, diese Brüderpaare kannten Jesus schon. Das war nicht die erste Begegnung, die die beiden hatten. Einige von ihnen waren schon Johannesjünger gewesen und als Johannes sagte, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, dann verlassen sie Johannes und folgen Jesus nach. Andreas gehörte dazu. Und Andreas ließ das nicht lange auf sich warten, dass er seinen Bruder holte und dem Petrus Jesus vorstellte, wir haben den Messias gefunden. Also sie folgten Jesus schon nach, waren schon Sympathisanten seiner Person, gingen dann aber ganz normal wieder zurück in ihre Arbeit. Und hier kommt Jesus und ruft die, die ihn kennen und gut auf ihn zu sprechen sind, die ruft er heraus, dass sie ihm nachfolgen sollen. Und was mir auffällt, es geht nicht nur um Nachfolge, sondern Jesus stellt sie ganz konkret in einen Dienst. Es gibt offensichtlich mehr als nur Sympathisant Jesu zu sein. Wenn Jesus Menschen ruft, dann ist es nicht der Ruf, komm, sei in meiner Nähe und lass es dir besonders gut gehen oder fühl dich besonders religiös dabei. Jesu Ruf war, komm, ich mach dich zu Menschenfischer. Wenn du mir nachfolgst, das gibt Arbeit für dich. Das gibt Arbeit für dich. Und es wird schon deutlich den Begriff, den Jesus gebraucht, was das impliziert. Auch hier der Begriff Menschenfischer ist ein Begriff, den wir im Alten Testament an mehreren Stellen finden. Besonders bei Hesekiel und bei Jeremia finden wir dieses Wort. Jeremia 16 wird es besonders deutlich herausgekehrt. Und der Zusammenhang, in dem Jeremia den Menschenfischer gebraucht, ist, es ist von einem bevorstehenden Gericht die Rede. Dann von der Restauration, also der Wiederherstellung des Volkes und dann vom Lobpreis oder der Anbetung Gottes. Und hier taucht der Menschenfischer auf. Hier taucht der Menschenfischer auf. Er wird Fischer zu den Menschen senden, die sie rufen, und Jäger wird er senden, die sie auch zum Herrn rufen. Von beidem ist hier in Jeremia 16, Vers 16 die Rede. Aber der Gedanke ist der, es ist Gericht da, Gott wird Menschenfischer senden, um sein Volk zu ihm zurückzurufen, damit die Anbetung Gottes im Vordergrund steht. Schauen wir in das Neue Testament hinein, dann wird deutlich, dass es die gleichen Facetten sind. Jesus weiß um bevorstehendes Gericht. Das Volk lehnt Jesus als den Messias ab. Er gründet die neue Gemeinschaft der Glaubenden. Dafür ruft er Menschenfischer. Und am Ende dieses Projektes steht die Anbetung durch Vertreter aller Völker. Wir blicken also nach vorne und dürfen auf Offenbarung 7 blicken, wo davon die Rede ist, dass Menschen aus allen Stämmen, Völker und Nationen kommen und das Lamm anbeten werden. Und wenn Jesus sagt, ich mache dich zu Menschenfischer, dann lädt er sie ein, mitzuwirken an diesem großen Projekt. Du darfst Teil daran haben, dass später einmal das Lob Gottes durch alle Völker, Menschen und Stämme geht. Ich will dich benutzen als mein Werkzeug, dass das geschieht. Du darfst teilhaben an diesem ganz großen Projekt, welches Reich Gottes bedeutet. Es ist ein Privileg, wenn wir daran teilhaben dürfen. Er ruft Menschen und stellt sie in eine Aufgabe. Ich fand es sehr bezeichnend, in einem Kommentar las ich diesen Satz, der mich zuerst abschreckte, aber so beim Nachdenken muss ich sagen, ich gebe ihm mehr und mehr Recht. In diesem Kommentar stand, das Heil Gottes ist frei, aber es kostet etwas, Gott zu dienen. Das ist ein Unterschied. Das Heil Gottes ist frei, aber es kostet etwas, Gott zu dienen. Und er ruft sie weg. Jesus ruft sie weg von ihrem Beruf. Sie werden nicht mehr fischen. Er ruft sie weg von ihrem Besitz, von den Netzen und von den Booten. Er ruft sie weg von ihren Beziehungen. Sie lassen den Vater dort allein. Mildernd wird dann gesagt, die Tagelöhner sind noch da. Also der Vater muss jetzt nicht verhungern. Aber es gibt immer wieder Menschen, die Jesus ruft, dass sie ihm besonders nachfolgen und besonders dienen sollen. Klammerbemerkung hierzu, wo immer Gott uns hinstellt und gebraucht, da möchte er uns einsetzen bei diesem großen Projekt, ich will Reich Gottes, Realität werden lassen. Es beginnt mit Jesus und die Vollendung steht aus. Das ist noch nicht geschehen, davon spricht die Bibel. Darauf warten wir noch. Ich will, dass du teilhaben lässt an diesem Projekt, dass alle Menschen Gott loben am Ende. Und ganz gleich, wo du bist, beruflich, in deinem privaten Umfeld. Gott möchte, dass du da als Menschenfischer wirkst, dass du beseelt bist von diesem Gedanken, ich möchte, dass Menschen dieser Welt durch mich später Gott loben. Das ist der Gedanke. Menschenfischer sein. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Menschen, die sitzen so am Ufer in irgendeinem Hafen. Ich fand das Foto besonders toll, der hat seinen Stuhl mitgebracht. Menschenfischen ist nett. Ja, sie fischen und sie fangen auch hier und da mal einen Fisch. Aber die richtig große Ernte fahren sie nicht ein. Es gibt andere Fischer, die fahren raus. Da, wo viele Fische sind. Da ist die See manchmal rau, da ist es schwierig. Dazu muss man die eigene Komfortzone verlassen. Und dazu ruft Jesus eben seine Nachfolger auf. Ihr sollt mit mir gehen, ihr sollt verlassen. Und ich will uns das heute Morgen in Erinnerung rufen. Wenn du merkst, Gott berührt dein Herz und macht dir deutlich, es ist dran, dass ich meinen bequemen Sessel verlasse, weil Gott mich ruft, da wo die Gewässer tief sind für ihn, Menschen zu gewinnen. Dann lass dich herausfordern. Dann lass dich herausfordern. Das meint nicht, dass alle berufen sind, hinauszufahren. Aber wenn Gott dein Herz berührt, sei offen dafür. Jesus stellt uns in eine Aufgabe, Menschenfischer zu sein. Und am Ende steht das große Lob Gottes. Einen letzten Gedanken will ich ableiten. Schau auf Jesus in der täglichen Nachfolge. Nachfolge geschieht oder gelingt in der Kraft Jesus. Wenn man das hier in meiner geliebten Lutherbibel so liest, dann klingt das richtig schön. Jesus sprach zu ihnen, Vers 17, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Fast diplomatisch. Im Grundtext steht das ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Ja. Da haben wir erstmal zwei Imperative. Zum einen, kommt. Ein Wort. Also folget mir nach, ist doch fast schon ein bisschen nett. Ja. Kommt hinter mich. Ich mache, dass ihr Menschenfischer werdet. Das ist die konkrete Aussage. Und es lohnt sich, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, wozu hat Jesus sie berufen? Komm zu mir und geh hinter mir. Stell dich hinter mich. Bleib hinter mir. Das ist die Aufgabe. Also, welchen Beitrag haben wir, um Menschenfischer zu werden, wenn wir die Aussage Jesu ernst nehmen? Wir machen uns nicht zu Menschenfischer. Das macht der Herr selbst. Und wenn wir jetzt an einer Bibelschule sind, da will ich sagen, wenn du die Bibelschule Brake absolviert hast, dann hast du viel gelernt. Aber dieses Diplom befähigt dich nicht, Menschenfischer zu sein. Das Kriterium für Menschenfischer ist ein anderes. Das Kriterium ist das, sei hinter mir. Folge mir nach. Geh meinen Weg. Lauf nicht eigenmächtig durchs Leben. Pass auf, dass du nicht zurückfällst. Du wirst nur Menschenfischer bleiben, wenn du dicht hinter mir gehst. Dann mache ich dich zum Menschenfischer. Menschenfischer sind Leute, die dicht hinter Jesus gehen. So drückt es dieser Text aus. Die seine Nähe suchen. Und in dieser Nähe bewirkt Gott, dass er uns einsetzt als Werkzeuge seines großen Projektes. Menschen aus allen Nationen sollen ihn preisen. Was ist unser Beitrag? Dicht bei Jesus zu bleiben. Menschenfischer werden wir nicht durch irgendwelche Strategien. Ich muss da manchmal schmunzeln. Und ich erinnere mich an mein Masterstudium. Da ging es ganz viel um demografische Untersuchung. Es ging da viel Strategien zu erarbeiten, wie man die Menschen erreicht. Und man hat fast den Eindruck, wenn wir nur die richtigen Strategien haben, dann kommt Gott schon mit. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Meine Strategie macht mich nicht zum Menschenfischer. Auch Bücher machen mich nicht zum Menschenfischer. Nach dem Motto, lies mal dieses Buch und dann wirst du Menschenfischer sein. Das wird nicht funktionieren. Auch Projekte, so schön sie auch sein werden, machen mich nicht zum Menschenfischer. Wie soll ich denn das verstehen, was Jesus hier sagt? Ich will versuchen, das zu illustrieren. Was ist zu tun, dass wir Menschenfischer werden? Als junger Mensch war ich mit dieser Rappelkarre unterwegs. Sehr viel. Also die älteren Herren, die kennen das noch, Zünder, gibt es heute nicht mehr. Aber das war ein Moped mit Charakter. Lief immer, ja, bei mir auch, erstaunlicherweise, obwohl ich es repariert habe, lief's. Ja. Also wenn ich von meinem Ausbildungsort nach Hause fuhr, die Karre fuhr 50, im Normalfall, wenn sie gut drauf war, auch mal mehr, aber das wusste man vorher nie so genau, ja. Und auf dem Weg aus der Stadt raus, ja, ich kam von dem Konzern, den Volker schon nannte, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ja, ich bin Bauer von Beruf, Modellbauer. Und ich fuhr dann auf so einer vierspurigen Straße aus der Stadt raus. Und wenn man dann mit 50 auf so einer vierspurigen Straße knattert, man ist ja das Verkehrshindernis schlechthin. Alle überholen einen und hupen. Und naja, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, ich nerve auf der Straße. Ja, ich war ja auch nicht schnell genug. Also welche Wahl hatte ich? Ich habe so über die Jahre eine tolle Strategie entwickelt. Ich weiß nicht, ob die toll war, je nachdem, ob hier ein Polizist sitzt oder nicht. Ja, also, erkläre ich gleich noch. Ich wartete, bis ein großer Lastwagen kam und dann scherte ich dicht hinter den Lastwagen ein. Ja, es gibt eine Distanz zum Lastwagen, da entsteht ein Sog. Der nimmt einen mit, ungefähr so 3 Meter hinterm Lastwagen, habe ich festgestellt. Also, wenn ich direkt hinterm Lastwagen fuhr, in dieser Distanz, dann merkte ich, der zieht mich mit. Meine kleine Rappelkiste, die fährt auf einmal 70. Ja. Und ich war kein Verkehrshindernis mehr. Es war aber nicht meine Kraft. Ja. Also später dann fuhr ich selbst Lastwagen und ich habe mich sehr geärgert, wenn einer hinten dran hing. Ja. Das ist nämlich so eine Sache, wenn die so dicht auffahren, man bremst einmal und dann ist der Teil der Ladung hinten. Ja. Für mich war es sehr hilfreich, ich hänge mich an den Lastwagen und was mich aus der Stadt rausbringt, ist nicht die Kraft meines Mopeds. Es ist die Kraft des Lastwagens, der mich mitzieht, der mich raus, sein Benzin, sein Wind. War toll. Ja, fühlte sich wie ein Held, wenn man dann so etwas schneller daraus knattern konnte. So verstehe ich die Aussage Jesu. Hinter mich. Bleib dicht hinter mir. Ich zeig dir den Weg. Ich mach, dass du Menschenfischer wirst. Also welche Empfehlung leite ich ab aus diesem Text? Wenn du Menschenfischer sein möchtest, dann gibt es im Prinzip nur eine Empfehlung. Such die Nähe zu Jesus. Jeden Tag und immer wieder. Achte darauf, dass dein Herz dich zu ihm zieht. Achte darauf, dass dein Wunsch danach fragt, Jesus, was willst du, dass ich heute in meinem merkwürdigen Betrieb oder in meiner besonderen Schule und dieser komischen Klasse, in der ich unterwegs bin, was willst du, Jesus, dass ich tun soll? Heute hier ganz konkret. Es hat damit zu tun, dass wir Jesus über dem Wort begegnen. Ich bin ja der Mann, der hier Kinderarbeit unterrichtet. Deshalb meine Empfehlung an alle Absolventen, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du in der Nähe Jesu bleiben willst, wird es nicht anders gehen. Wird es nicht anders gehen. Weil Nachfolge nicht an meiner Strategie, nicht an meiner Disziplin, nicht an den tollen Kommentaren hängt, die ich zu Hause im Regal stehen habe. Es hängt daran, dass Jesus sagt, hinter mich. Und jetzt bleib mir an den Fersen. Dann mache ich dich zum Menschenfischer. Dann will ich dich brauchen und durch dich wirken. Leider gibt es auch das hier. Schiffe, die nicht mehr rausfahren und Fischer, die nicht mehr fischen. Auch geistlich gibt es das. Männer und Frauen Gottes, die sich so aufgerieben haben, dass sie aufgehört haben zu fischen. Auch in der Bibel finden wir das. Es gibt da eine erschreckende Stelle in Johannes 6. Jesus schockt seine Jünger, indem er ihnen Glauben erklärt. Und er macht das mit den Worten, dass er sagt, wer mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht isst, der hat keinen Teil an mir. Da sagen die Leute, das ist ja eine harte Rede, wer kann die denn hören? Und dann lesen wir in Johannes 6, Vers 66 folgende Aussage. Hier werden uns 2 Schritte gezeigt, wie das funktioniert, dass man von Jesus wegkommt. Dort steht, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und sie folgten ihm nicht mehr. Haben wir die 2 Schritte rausgehört? Die ziehen sich zurück von Jesus und dann folgen sie nicht mehr. Wenn du dich von Jesus zurückziehst und dort beharrst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du nicht mehr folgst. Weil Nachfolge nie durch Gewohnheit getragen ist, nie durch gute Vorsätze allein, nie durch eine Gemeinde, die den Rahmen stellt, dass du noch irgendwo so auf der frommen Schiene mitläufst. Nachfolge geschieht in der Kraft Jesu. In der Kraft Jesu, weil er sagt, hinter mich und bleib dort. In meiner Übersetzung steht, dann will ich dich zum Menschenfischer machen. Das trifft ja nicht zu, sondern ich mache dich zum Menschenfischer. Du kannst dir sicher sein, das wird passieren. Und so will ich uns Mut machen an dieser Stelle. Schau auf Jesus in der täglichen Nachfolge. Sei hinter ihm, dicht bei ihm. Nimm Maß an ihm, begegne ihm. Denn Nachfolge führt immer zu Menschen, bei all der Anstrengung und der Mühsal, die damit verbunden ist. Sie impliziert immer eine Aufgabe. Das Heil kostet nichts, uns nichts, das hat Jesus vollbracht. Aber diese Aufgabe, der Dienst kostet alles. Er wird das ganze Leben in Beschlag nehmen. Und Nachfolge geschieht in der Kraft Jesus, wenn du hinter ihm gehst. Wenn du zu denen gehörst, die den Eindruck haben, mir geht es wie dem Schiff hier auf dem Bild. Ich war mal fest dabei und war voller Begeisterung für Jesus unterwegs. Ich bin's nicht mehr. Da will ich auch sagen, auch dir gilt die Empfehlung. Ran an Jesus. Ran an Jesus. Und den Rest wird er tun. Lerne von ihm. Orientiere dich an ihm. Schau auf Jesus in der täglichen Nachfolge. Ich wünsche, dass das unser Leben prägen mag. Amen.